Im Horn interessierte ihn, allerdings wagte er nicht, sich offen danach zu erkundigen. Und Joramon stieß ins Horn des Winters und erweckte die Riesen aus der Erde. Stammten sie wirklich dorther, sie und ihre Mammute? Hatte Mans Rider das Horn von Joramon gefunden und es Tormund Donnerfaust gegeben, damit der es blase? »Sind alle Krähen so neugierig?« fragte Tormund zurück. »Also, hier ist eine Geschichte für dich. In einem anderen Winter, noch kälter als der, den ich in einer Riesen verbracht habe, schneite es Tag und Nacht Schneeflocken, so groß wie dein Kopf, nicht diese kleinen Dinger. Es schneite so heftig, dass ganze Dörfer halb begraben wurden. Ich war in meiner rötlichen Halle mit einem Fässchen Met, das mir Gesellschaft leistete, und hatte nichts zu tun, außer zu trinken. Je mehr ich trank, desto mehr dachte ich über diese Frau nach, die in der Nähe wohnte. Eine hübsche, kräftige Frau mit den größten Zitzen, die du je gesehen hast. Die hat ein Temperament, ich sag's dir, aber oho, sie konnte auch richtig heiß werden. Und im tiefen Winter steht einem Mann schon der Sinn nach Hitze. Je mehr ich also trank, desto mehr dachte ich an sie. Und je mehr ich an sie dachte, desto härter wurde mein kleiner Freund, bis ich es nicht mehr aushalten konnte. Töricht wie ich war, hüllte ich mich von Kopf bis Fuß in Felle und wickelte mir einen Wollschal ums Gesicht. Dann ging ich los, sie zu suchen. Es schneite so heftig, dass ich ein- oder zweimal die Orientierung verlor, und der Wind ging durch alle Kleider hindurch und ließ meine Knochen gefrieren. Doch schließlich stieß ich auf sie, und sie war genauso eingewickelt wie ich. Die Frau hatte ein fürchterliches Temperament, und sie wehrte sich wie eine Wilde, als ich Hand an sie legte. Aber mir gelang es mit Mühe und Not, sie nach Hause zu schleppen und aus all den Pelzen zu befreien, und hoho, sie war noch heißer, als ich sie in Erinnerung hatte, und danach ging ich schlafen. Am nächsten Morgen wachte ich auf. Es schneite nicht mehr und die Sonne schien, doch ich war nicht im richtigen Zustand, das zu genießen. Überall hatte ich Risse und Kratzer. Mein kleiner Freund war mir zur Hälfte abgebissen worden, und auf meinem Fußboden lag der Pelz einer Bärin. Bald darauf erzählte das freie Volk Geschichten über diesen nackten Bären, den man mit zwei eigenartigen Jungen im Wald gesehen habe. Ha! Er schlug sich auf den fleischigen Schenkel. Wenn ich sie nur wiederfinden könnte, sie war eine rechte Wonne im Bett. Keine Frau hat mir je einen solchen Kampf geliefert oder so kräftige Söhne geschenkt.
Was könntest du denn noch tun, wenn du sie tatsächlich finden würdest? Fragte John lächelnd. Du hast doch gesagt, sie hätte dir deinen kleinen Freund abgebissen.
Nur die Hälfte. Und mein halber kleiner Freund ist doppelt so groß wie der jedes anderen Mannes, Tormund schnaubte. Und jetzt zu dir, stimmt es, dass sie euch den kleinen Freund abschneiden, wenn ihr zur Mauer kommt?
Nein, sagte John gekränkt.
Ich glaube aber schon. Warum hast du Ygritte sonst zurückgewiesen? »Sie hätte sich vermutlich überhaupt nicht gegen dich gewehrt, scheint mir. Das Mädchen will dich in sich spüren, das ist doch wohl klar.«
»Zu verdammt klar«, dachte John. »Und offensichtlich hat es die halbe Kolonne mitbekommen.« Er betrachtete den rieselnden Schnee, damit Tormund nicht bemerkte, wie er errötete. »Ich bin ein Mann der Nachtwache«, ermahnte er sich. »Warum kam er sich dann vor wie eine schamhafte Jungfrau?« Er verbrachte den Großteil seiner Tage in Ygrittes Gesellschaft und auch die meisten Nächte. Mans Rider hatte Rasselhems Misstrauen gegenüber der übergelaufenen Krähe wohl bemerkt, daher hatte er, nachdem er John seinen neuen Schaffellmantel geschenkt hatte, gemeint, er würde vielleicht gern mit Tormund Riesentod reiten. John hatte freudig zugestimmt, und am nächsten Tag hatten Ygritte und Langspeer Rück ebenfalls Rasselhems Gruppe verlassen und waren zu Tormund gestoßen.
»Das freie Volk reitet, mit wem es will«, erklärte das Mädchen ihm. »Und von diesem Knochensack habe ich die Nase voll.«
Jeden Abend, wenn sie das Lager aufschlugen, warf Ygritte ihre Schafsfelle neben seine, egal ob dicht am Feuer oder weiter entfernt. Einmal wachte er auf und fand sie eng an ihn geschmiegt, einen Arm über seine Brust gelegt. Er lauschte lange auf ihren Atem und versuchte, die Spannung in seinen Lenden zu ignorieren. »Grenzer«, krochen der Wärme wegen häufig gemeinsam unter eine Decke, aber Ygritte war nicht auf Wärme aus, vermutete er. Danach hatte er sich Ghosts bedient, um sie sich vom Leib zu halten, Old Nan hatte immer Geschichten über Ritter und ihre Damen erzählt, die um der Ehre willen in einem Bett mit einer Klinge zwischen sich schliefen. Allerdings war dies wohl das erste Mal, dass ein Schattenwolf den Platz des Schwertes einnahm. Sogar dann blieb Ygritte noch beharrlich. Vorgestern machte John den Fehler, sich heißes Wasser für ein Bad zu wünschen.
»Kaltes ist besser«, hatte sie ihm erklärt. »Wenn du hinterher jemanden zum Aufwärmen hast. Der Fluss ist nur zum Teil vereist. Geh schon«,
John lachte.
»Willst du, dass ich erfriere? Haben alle Krähen Angst vor Gänsehaut? Ein bisschen Eis bringt dich nicht um. Ich springe mit rein, um es dir zu beweisen.«
»Und dann reiten wir den Rest des Tages in nassen Kleidern, die dir auf der Haut festfrieren?« wandte er ein.
»John Snow, du weißt wirklich gar nichts. Man geht doch nicht in den Kleidern ins Wasser.«
»Ich gehe überhaupt nicht rein«, sagte er entschlossen, kurz bevor er Tormund Donnerfaust nach sich rufen hörte. Der hatte gar nicht gerufen, aber das war egal. Bei den Wildlingen schien Ygritte wegen ihres Haares als eine große Schönheit zu gelten. Rotes Haar kam beim freien Volk selten vor, und jenen, die es besaßen, sagte man nach, sie seien vom Feuer geküsst worden, was man für ein Zeichen großen Glücks hielt. Glück mochte es bringen, und rot war es gewiss auch, aber Ygrittes Haar war so zerzaust, dass John versucht war, sie zu fragen, ob sie es nur zum Wechsel der Jahreszeiten kämmte.
Am Hofe eines Lords hätte man das Mädchen höchstens als gewöhnlich betrachtet, mehr nicht. Sie hatte ein rundes, bäuerliches Gesicht, eine Stupsnase und ein wenig schiefe Zähne, außerdem standen ihre Augen zu weit auseinander. John hatte das alles gleich bei ihrer ersten Begegnung bemerkt, als er ihr den Dolch an die Kehle gedrückt hatte. Später fielen ihm weitere Dinge auf. Wenn sie grinste, schienen die schiefen Zähne nicht mehr so wichtig. Und vielleicht standen die Augen zu weit auseinander, dafür hatten sie jedoch eine hübsche blaugraue Farbe und waren die lebendigsten Augen, die er kannte. Hin und wieder sang sie mit leiser, rauchiger Stimme, die ihn im Herzen anrührte. Und manchmal am Lagerfeuer, wenn sie da saß und die Arme um die Knie geschlungen hatte, wenn die Flammen in ihrem roten Haar leuchteten und sie ihn einfach nur lächelnd an